HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Dieses Lied berührt mich, es hat auch eine sehr intensive Melodie, aber es ist ein Lied, was das Licht in der Dunkelheit zum Zentrum macht. Und das ist ja auch ein Spiegel der Biografie Jochen Kleppers.
Für Heinrich Bedford Strohm, den ehemaligen Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche Deutschlands, ist es eins der beliebtesten Adventslieder. Und das geht nicht nur Protestanten so, meint Klepper-Biograf Markus Baum.
Klepper ist immerhin der wohl bedeutendste evangelische Liederdichter seit Gerhard Terstegen. Das heißt, es geht 300 Jahre zurück, bis man einen Dichter von diesem Kaliber findet. Übrigens auch einige Lieder im Neuen Gotteslob, im katholischen. Das heißt, im gemeinsamen Liederkanon der deutschsprachigen Christenheit kommt Jochen Klepper zusammen mit Martin Luther fast direkt nach Paul Gerhard. Und das ist schon ein Statement.
Am 11. Dezember 1942, vor 80 Jahren, nahm sich der Journalist, Schriftsteller und Liederdichter Jochen Klepper das Leben. Seiner jüdischen Frau und ihrer Tochter drohte die Deportation ins KZ. Klepper hatte in Berlin beim Chef des NS-Sicherheitsdienstes, Adolf Eichmann, um eine Audienz gebeten und war erstaunlicherweise empfangen worden. Am 10. Dezember 1942, spätnachmittags, sagte Eichmann kategorisch: »Ich kann Ihre Frau nicht schützen. Ausnahmen von der Mischehenverordnung kommen dem Führer zu Ohren und dann gibt's einen Mordskrach.« Kleppers Schwester Hilde erinnert sich.
»Wir saßen am Abendbrottisch, als Jochen aus dem Ministerium kam. Er sagte kaum etwas, wirkte überreizt. Plötzlich ergriff mich eine furchtbare Erregung und ich dachte, du musst jetzt gehen.« An der S-Bahn umarmte mich Jochen mit einer Heftigkeit, als klammere er sich an mich. Ich dachte, das ist der Abschied. Am nächsten Morgen war die Hausgehilfin am Telefon. Ich solle sofort nach Nikolassee kommen. Es sei etwas Schreckliches passiert.
Die Haushälterin findet am Morgen des 11. Dezember einen Zettel an der Tür. Vorsicht, Gas. Auf dem Küchenfußboden, auf einer Daunendecke, liegen Hanni und Reni Stein, eng umschlungen, daneben mit offenen Augen Jochen Klepper.
Im Leben und im Glauben Jochen Kleppers spiegelt sich auch ein wesentlicher Teil deutscher Zeitgeschichte. Und viele Fragen, die Jochen Klepper umgetrieben haben, sind heute noch aktuell.
Meint Markus Baum, der die Tagebücher des Dichters ausgewertet hat.
Wesentlich an diesem Ende ist nicht der Hinweis Vorsicht Gas und all das Unbegreifliche und Bestürzende dahinter. Wesentlich ist das Bild des segnenden Christus, der um uns ringt. In dessen Anblick endet unser Leben. Das war der letzte Tagebucheintrag von Jochen Klepper am 10. Dezember 1942.
Mein Gott, ich will von hinnen gehen. Der Erdentag wird mir zu lang. Die Tore deiner Stadt zu sehen, zu hören himmlischen Gesang. Vor deinem Angesicht zu stehen, das ist's allein, was ich ersehn.
Jochen Klepper wird am 22. März 1903 als drittes Kind und erster Sohn des schlesischen Landpfarrers Georg Klepper in Beuthen an der Oder geboren. Im Beutener Pfarrhaus herrscht die Liebe zur Marschmusik, zu gutem Essen bei glanzvollen Familienfesten und zu den neuesten Errungenschaften der Technik, einem elektrischen Projektor für Stummfilme zum Beispiel. Mit dem raubeinigen Vater auf Hasenjagd gehen, das mag Jochen nicht. Er bastelt lieber ein Puppentheater mit knapp 300 Figuren.
Vater und ich sind uns eine der schwersten Prüfungen gewesen, die Gott uns auferlegt hat. In großen Erregungen und Leiden haben wir aneinander erfahren, was Sünde und Gnade ist. Mein Vater.
Seine Mutter, Hedwig, wurde im Kloster erzogen und war erst durch die Heirat evangelisch geworden. Von ihr erbt Nesthäkchen Jochen die künstlerische Seite seines Wesens, aber auch eine fragile Gesundheit mit Asthmaanfällen und Drüsenfehlfunktionen. Ist er Mutters verhätscheltes Sorgenkind, wie seine Geschwister später spotten werden? Jochen studiert Theologie. 1922 in Erlangen und ab 1923 in Breslau, dem heutigen Wroclaw. In der schillernd vitalen Kulturmetropole Schlesiens, es sind die goldenen Zwanziger, sucht und pflegt er Kontakt zu Menschen, denen er sich wesensverwandt fühlt. Prominente Varieté-Künstler hinter den Theaterbühnen, zu Clown Grock alias Charlie Revel, zu Sänger Enrico Grastelli, zum Komiker Otto Reuter und zur dänischen Stummfilm-Diva Asta Nielsen. Auch äußerlich fällt Jochen Klepper als angehender Geistlicher aus dem Rahmen, wie Biograf Markus Baum aus den Notizen Breslauer Mitstudenten zitiert.
Anzug mit Schlips, Kragen und Ziertüchlein in der Brusttasche. Wer die Familie nicht kennt, der wundert sich dann doch eher. Zum Beispiel über den edlen Wappenring am Zeigefinger des Theologiestudenten. Über Schminkdöschen und Puderbüchse auf dem Waschtisch seines Zimmers im Konvikt. Bemerkt kostbare Porzellandöschen und feine Deckchen wie bei einem jungen Mädchen.
Mit 100 Jahren Abstand würden wir heute sagen, vielleicht war Klepper schwul. Na und? Aber so einfach ist es nicht, denn seit 1917, als Teenager im Gymnasium in Glogau, hatte Jochen bei einem Französischlehrer gewohnt, den er als väterlichen Freund verehrte, der aber offenbar homoerotische Beziehungen zu Jugendlichen suchte. Von 12 Klassenkameraden Jochen Kleppers im Abitursjahrgang 1922 nahmen sich 5 das Leben.
Ich gehe davon aus, dass Jochen Klepper in seiner späten Schulzeit sexuellen Missbrauch erlitten hat, wie seine Kameraden auch. Das hat ihn natürlich belastet, das hat ihn in innere Konflikte und Verwirrung auch gestürzt. Die Missbrauchsgeschichte, die poppt aber später natürlich auch immer wieder auf. Selbstzweifel, Hadern mit sich selbst. Er hat ja im Grunde sein Theologiestudium nicht richtig abgeschlossen.
Der Eremit. Er ist den stillsten Weg gegangen, der zu dem Grund des Lebens führt, der ohne Willen und Verlangen nur noch den Sinn im Unsinn spürt. Er fand das Ende aller Fragen und ist von Stummheit ganz umhüllt. Er duldet weder Angst noch Klagen und liebt, was ihm die Nähe füllt.
1928 bricht Jochen Klepper das Theologiestudium ab und wird Redakteur im Evangelischen Presseverband, zuständig für den Rundfunk. Als freier Mitarbeiter der Kulturzeitschrift Eckart, immerhin neben Autoren wie Paul Tillich, Albert Schweitzer und Martin Buber. Der junge Journalist ist hin und her gerissen zwischen dem schlesischen Pietismus seines Elternhauses, dem fränkischen Luthertum seiner Kollegen und der freigeistigen Welt der Künstler. Klepper schreibt seinen Erstlingsroman »Der Kahn der fröhlichen Leute«, eine heimwehgetränkte literarische Hommage an seine Kindheit am Ufer der Oder. Im Juni 1929 wird Jochen Klepper Untermieter bei der Witwe eines Rechtsanwalts, Hanni Gerstl-Stein. Sie ist Jüdin. hat zwei kleine Töchter und sucht weniger den Zusatzverdienst eines vermieteten Zimmers als vielmehr die anregende Gesellschaft eines gebildeten jungen Mannes. Die beiden kommen sich näher.
Es ist ja nicht so, dass Jochen Klepper nicht eindeutig in der Lage gewesen wäre, Frauen zu lieben. Er hatte halt eine Vorliebe für ältere Frauen. Die Frauen, mit denen er intensive Beziehungen eingegangen ist, die hatten immer etwas Mütterliches und einen gewissen Abstand. Wie die Liebe tickt, das wissen wir auch alle. Wo sie einschlägt, da wächst kein Gras mehr und da bist du wehrlos. Von daher, ich pfeife auf die Psychologie, es passiert.
Markus Baum, Verfasser der neuesten von bisher 4 Klepper-Biografien, vermeidet jegliche Küchenpsychologie, wenn er erklären soll, warum Hanni Stein, die jüdische Witwe, von Jochens Eltern und Geschwistern schroff abgelehnt wird.
Es ist zu heftigen Brüchen mit Mutter und Geschwistern gekommen, nicht wegen des Alters der Dame, sondern weil sie Jüdin ist. Dann könnte man das Alter vorschieben. Und dann ist das maskierter Antisemitismus in Reinkultur.
Der Börsencrash vom 24. September 1929, die Rezession, die Inflation zwingen Vater Klepper obendrein von der wohlhabenden jüdischen Freundin seines Sohnes großzügige Kredite anzunehmen. Die NSDAP sitzt bereits als zweitstärkste Fraktion im Reichstag und hetzt gegen den verjudeten Rundfunk Breslaus und die von einem SPD-Mitglied geführte evangelische Kirchenpresse in Schlesien. Gemeint ist Jochen Klepper. Niemand ahnt, was in ihm und Hanni vorgeht. Er ist 28, sie ist 41. Zu ihrer standesamtlichen Trauung am 28. März 1931 kommen weder Jochens Eltern noch Geschwister. Den Umzug von Beuthen nach Berlin nennt Jochen Klepper die Rettung von zwei Vereinsamten.
Bei der SPD steht mir immer das Religiöse im Wege. Ich werde niemals ein proletarischer Schriftsteller nach ihren Wünschen werden. Andererseits kann ich den neuen nationalen Aufstieg des Protestantismus auch nicht mitmachen. Ich glaube an das Geheimnis Gottes, das im Judentum beschlossen ist. Und deshalb kann ich nur darunter leiden, dass die Kirche die gegenwärtigen Vorgänge duldet. Aber ich kann auch nicht aus der Kirche austreten wie aus einer Partei. Es hält mich hier etwas, das bis auf den ersten Jüngerkreis zurückreicht.
Partei und Kirche sind als geistige Heimat weggefallen. Der Bruch mit seinen Eltern ist irreparabel. Hannis stattliches Erbe ist so gut wie aufgebraucht. Die Unbehaustheit des 30-Jährigen macht als Krise auch vor der jungen Ehe nicht Halt. Klepper schreibt:
Das Empfinden eines unfruchtbaren Daseins wird vertieft durch den unerfüllten Wunsch nach einem eigenen Kind. Mir ist klarer als früher, dass das Verhältnis eines Mannes zu seiner Frau in unserer Ehe eine erschreckend geringe Rolle spielt. Das A und O unserer Beziehung ist zwei übrig gebliebene Menschen.
Hanni Klepper und Jochen Klepper. Die sind ja wechselseitig auf sich angewiesen. Das sind ja zwei verlorene Seelen, die sich gefunden haben und einander stützen und sich aneinander aufrappeln. Das ist eine symbiotische Beziehung. Sie haben ja bis hin zur Schlaflosigkeit und zu Depressionen symbiotische Erfahrungen.
Meint Klepper-Biograf Markus Baum. Die depressive Schlaflosigkeit der beiden hat Gründe. Seit dem 30. Januar 1933 ist Adolf Hitler an der Macht. Seit dem 11. März kontrolliert Josef Goebbels den Rundfunk. Seit dem 7. Juni ist der evangelische Radioredakteur Jochen Klepper gefeuert. Er geht mit einem Roman, Manuskript und allerlei Essays bei Buch- und Zeitungsverlagen hausieren, überall erfolglos.
Ohne Gott bin ich ein Fisch am Strand. Ohne Gott ein Tropfen in der Flut. Ohne Gott bin ich ein Gras im Sand und ein Vogel, dessen Schwinge ruht. Wenn mich Gott bei meinem Namen ruft, bin ich Wasser, Feuer, Erde, Luft.
Pünktlich zu Beginn der Olympischen Spiele am 1. August 1936 sind alle Verbotsschilder für Juden aus Berlin verschwunden. Der Weltöffentlichkeit möchte man eine gastfreundliche Stadt präsentieren. In seinen Olympischen Sonetten sieht Jochen Klepper visionär statt der jubelnden Sportler Tausende von Toten durchs Brandenburger Tor ziehen. Im heutigen Rückblick eine geradezu prophetische Poesie.
Die alten Fahnen hängen stumm im Lichte, doch nicht zum Fest. Sie werden zum Gerichte. Sie, die einst brausend in die Zukunft wehten, sind wie das Schweißtuch eines Todgeweihten und allen Schwüren dieser Welt entnommen. Von Liedern schweigend, zeugend von Gebeten, erkennen sie nur die fürs Kreuz bereiten und rufen nur noch, die als Beter kommen.
Jochen Kleppers bekanntestes Advents- und Weihnachtslied entsteht 1938, wenige Wochen nach der Reichspogromnacht vom 9. November. Der Text fasziniert Theologen wie Heinrich Bedford Strom bis heute.
Der Herr als Knecht, das ist etwas, was mich am christlichen Glauben fasziniert, dass wir an einen Gott glauben, der in einem Menschen, der dient, der sogar am Kreuz endet, sichtbar wird. Also nicht der Punkt des Herrschers, den man sich bei Gott sonst vorgestellt hat, sondern genau das Gegenteil. Einer, der ganz bei denen, die unten sind, da ist.
Seit 1933 will Jochen Klepper das Leben Friedrich Wilhelm I. von Preußen in einem Roman darstellen. Beflügelt von dem Wunsch, die humanistischen Werte des protestantischen Preußen wieder zu beleben, legt er in lebhaften Bildern seine Ideale von Familie, Staat und Kirche dar. Im Frühjahr 1937 erscheint das Buch »Der Vater« und wird vom ersten Tag an ein Bestseller. 5000 Exemplare sind schon nach 4 Wochen verkauft. Nazis lesen es als Glorifizierung deutscher Geschichte, Oppositionelle lesen es als wohltuende Flucht in eine bessere Vergangenheit. Adolf Hitler verschenkt es an Staatsgäste, Hermann Göring empfiehlt es offiziell für alle Soldaten in Heer, Marine und Luftwaffe. Jetzt hagelt es plötzlich Einladungen. Jochen Klepper liest und referiert an Universitäten, in Kirchen und Diakonissenhäusern. Innerhalb von 3 Jahren beträgt sein Vermögen aus Buchlizenzen rund 26.000 Reichsmark. Die Not hat ein Ende. Und auch privat erfüllt sich ein sehnlicher Wunsch. Seine Frau Hanni lässt sich am 18. Dezember 1938 taufen und beide feiern ihre kirchliche Trauung 7 Jahre nach der standesamtlichen. Erstmalig gehen sie als Eheleute gemeinsam zum Abendmahl.
Ich liege, Herr, in deiner Hut und schlafe ganz mit Frieden. Dem, der in deinen Armen ruht, ist wahre Rast beschieden. Du bist allein, Herr, der stets wacht, zu helfen und zu stillen, wenn mich die Schatten finsterer Nacht mit jäher Angst erfüllen. Hat banger Zweifel mich gequält, hast du die Wahrheit nie entzogen. Dein großes Herz hat nicht gezählt, wie oft ich mich und dich betrogen. Du wusstest ja, was mir gebricht. Dein Wort bestand. Es werde Licht.
Die Texte des Schriftstellers und Dichters Jochen Klepper, der am 11. Dezember 1942 starb, atmen das Pathos ihrer Zeit, lassen aber auch eine fast barocke, innige Frömmigkeit vermuten. Gab es die? Markus Baum dazu.
Jochen Kleppers Frömmigkeit, das ist eine ganz spannende Geschichte. Es ist so ein ganz untypisches Glaubensleben, weil über Jahre hält er Abstinenz, was Gottesdienste betrifft. Er lebt im Grunde von den Herrnhuter Losungen. Das Erstaunliche ist, diese homöopathischen Dosen von christlichem Input, sage ich jetzt mal, diese Mini-Häppchen von biblischer Kost, das reicht. Es braucht gar nicht mehr.
Seine plötzliche Popularität durch den Roman Der Vater generiert Auftragsarbeiten. Oskar Söhngen, der Kirchenliedpapst jener Jahre, ein glühender Antisemit und NSDAP-Befürworter, bittet um neue Lieder für die Gemeinden. Jochen Klepper möchte leicht singbare, aber literarisch und theologisch anspruchsvolle Texte entlang des Kirchenjahres schreiben. Im Herbst 38 erscheint der Lyrikband Kyrie. 16 Liedtexte ohne Noten. In der erweiterten Auflage mit 29 Klepper-Liedern erlebt das Büchlein bis 1940 14 Auflagen und wird für viele, auch katholische Christen, eine Art Trostbuch. Aber hatte der produktive Schriftsteller nicht oft gesagt, wenn Gott mich nicht anredet, kann ich vom Leben nichts aussagen?
Wenn Gott mich nicht anredet, kann ich vom Leben nichts aussprechen. Dieses Warten auf die direkte Ansprache durch Gott, das ist ihm mit der Zeit immer stärker zur Lebenshaltung geworden. Und das finde ich auf der einen Seite bewundernswert, aber das hat auch seine fragwürdigen Seiten. Jochen Klepper hat keine Stimmen gehört, sondern er hat in der Auseinandersetzung mit dem biblischen Wort Gottes Stimme vernommen. Das Wort in den Wörtern, kann man sagen. Wenn man sich nur darauf stützt, und wenn man immer darauf wartet, dass sowas passiert, dann kann man manchmal lange warten. Er war ja von Martin Luther beeinflusst, auch in seiner Theologie. Und er wusste das eigentlich, dass der christliche Glaube Menschen nicht entmündigt, sondern dass er sie entschlussfähig und urteilsfähig macht. Und viele Entscheidungen, die nimmt Gott dem Menschen einfach nicht ab. Sondern da stehe ich davor und dann muss ich sagen, A oder B.
Am 3. Dezember 1940 bekommt der prominente Dichter den Einberufungsbescheid als Soldat der Reserve. Viele Freunde, darunter der ebenfalls mit einer Jüdin verheiratete Theologe Helmut Gollwitzer, bieten ihm an, eine offizielle Protestnote der evangelischen Kirche zu erwirken. Aber Klepper besteht darauf, an die Front zu kommen. Sein preußisches Gehorsamsideal und die Überzeugung, Deutschland müsse sich gegen den Knebelvertrag von Versailles 1918 verteidigen, schlagen unerwartet durch. Außerdem ist er von einer naiven Hoffnung beseelt. Die Nazis werden doch einem Soldaten, der sich um sein Land verdient gemacht hat, nicht Frau und Tochter wegnehmen. Er wird einem Nachschubbataillon in Ostpreußen zugeteilt, arbeitet in der Feldschreibstube, gibt den Soldaten Französischunterricht, ist an Kampfhandlungen nie beteiligt. Am 22. September 1941 kommt der Bescheid, er sei als, Zitat, jüdisch versippter Soldat wehrunwürdig und damit unehrenhaft entlassen. Er empfindet das nicht als lebensrettende Befreiung, sondern als Demütigung.
Ein eigenartiges Gefühl von Leere bleibt in mir zurück. Wir wissen, was der Selbstmord in unserem Falle wäre. Ungehorsam gegen Gott, Preisgabe der Geduld, Hinwerfen des Vertrauens. Aber Selbstmord ist nicht die unvergebbare Sünde gegen den Heiligen Geist. Auch unser bis ans Ende getragenes Leben ist ein gar zu schlechtes Zeugnis für Gott.
Das schreibt Jochen Klepper in sein Tagebuch, nachdem Stieftochter Reni in ihrer ganzen Unbekümmertheit einer 19-Jährigen beim Frühstück gesagt hatte, sie würde sich lieber das Leben nehmen, als in ein KZ zu gehen. Jochen Klepper erwirkt in einem persönlichen Gespräch bei Innenminister Frick, dass Reni nach Schweden ausreisen dürfe. »Gilt das auch für meine Frau?«, fragt Jochen Klepper. »Nein«, antwortet Frick. Bei Mischehen wird ab sofort die Zwangsscheidung und Deportation des jüdischen Partners veranlasst.
Nun sich das Herz in alles findet, was ihm an Schweren auferlegt.
Sein Suizid am 11. Dezember 1942 wurde nicht von depressiver Lebensmüdigkeit oder falscher Einschätzung der Verhältnisse ausgelöst, sondern von dem Wunsch, lieber gemeinsam mit Frau und Tochter zu sterben, als ihr Sterben ohnmächtig mitzuerleben. Den Gasherd in der Küche aufzudrehen, war kein Freitod, den er gewählt hätte, sondern ein Zwangstod, in den man ihn getrieben hatte. Heinrich Bedford Strohm, ehemaliger Ratsvorsitzender der EKD und evangelischer Landesbischof in Bayern, kommentiert die damalige Ambivalenz so.
Wenn man sich das klar macht, dass Menschen in der Regel sich das Leben nehmen, weil es absolut dunkel um sie ist, weil sie verzweifelt sind und dann auch noch moralisch diskreditiert zu werden von der Kirche, das ist wirklich das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Das ist eine echte Schuld der Kirche. Gleichzeitig spricht alles gegen eine Verherrlichung der Selbsttötung, so als ob man hier heroisch eine Bilanz seines Lebens zieht und dann sich entschließt, sich das Leben zu nehmen. In der Regel steckt viel Verzweiflung, viel Dunkelheit dahinter und deswegen ist, glaube ich, Anteilnahme, Empathie die entscheidende Antwort.
Sieh nicht an, was du selber bist, in deiner Schuld und Schwäche. Sieh den an, der gekommen ist, damit er für dich spreche.